Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Freitag, den 7. April. Heute sprechen wir über Möglichkeiten und Unmöglichkeiten im Bereich der Technik.
Asylsuchende sind normale Menschen wie Sie und ich, die keinerlei Kriminalität haben. Und deshalb gibt es auch keinen Grund, diese Grundregel, diesen Schutz der Privatsphäre zu durchbrechen, nur weil es darum geht, administrative Abläufe zu erleichtern.
Mein Handy ist meine Privatsache, das gilt auch für Asylsuchende. Die Schweizerische Flüchtlingshilfe kritisiert die Forderung, die Handydaten von Asylsuchenden künftig systematisch auszuwerten. Dann?
In Dubai wurde ein Büro gedruckt, das hat nur 3 Wochen gedauert. Man hat einen einzigen Bauarbeiter dafür gebraucht und der hat eigentlich nur beaufsichtigt, wie die Druckmaschinen gedruckt haben und ob die alles richtig machen.
Programmieren müsste in den Schulen ab der 3. Klasse zwingend Pflichtfach sein, sagt Anke Domscheit-Berg, Expertin für digitale Themen. Und?
Wir haben Expeditionen gemacht in entlegene Gebiete, um zu zeigen, dass PFC auch schon im Gletscher, im Himalaya zu finden sind und so weiter. Und das hat schon auch seine Wirkung getan, weil ja die Outdoor-Branche immer mit dem Image der unberührten Natur wirbt, gleichzeitig aber die Chemie benutzt, die da gar nicht hineinpasst.
Giftiges PFC in Kleidung. Einige Hersteller schwören der Chemikalie endlich ab. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Katrin Hiss.
Rabe Info.
Wir kommen zu aktuellen Meldungen des Tages. 6 Jahre dauert der Krieg in Syrien schon. Die USA haben sich bis anhin auf den Kampf gegen den islamischen Staat IS konzentriert. Nun hat das amerikanische Militär zum ersten Mal syrische Regierungstruppen attackiert. Von 2 Kriegsschiffen im Mittelmeer aus bombardierte das US-Militär letzte Nacht einen Stützpunkt der syrischen Luftwaffe. Nach Angaben der syrischen Regierung wurden dabei 6 Menschen getötet, darunter 2 Zivilisten. Die Offensive sei eine Reaktion auf den Giftgasangriff vom letzten Dienstag, ließ US-Präsident Trump verlauten. Mit der Zerstörung des Luftwaffenstützpunktes sollen weitere solche Attacken verunmöglicht werden. Russland ist mit dem syrischen Machthaber Bashar al-Assad verbündet. Die russischen Streitkräfte wurden nach Angaben des US-Verteidigungsministeriums vorab über die Luftangriffe informiert. Dem widerspricht jedoch Rex Tillerson. Der amerikanische Außenminister ist mit dem russischen Präsidenten Putin befreundet. Er ließ verlauten, es habe keine Absprache mit Russland gegeben. Präsident Putin verurteilt den US-Raketenbeschuss scharf. Dieser sei ein Angriff auf einen souveränen Staat und verstoße somit gegen internationales Recht. In einer Ansprache rief Trump alle, Zitat, zivilisierten Nationen dazu auf, sich an einem Militäreinsatz in Syrien zu beteiligen. Wenige Stunden vor dem Angriff war der UN-Sicherheitsrat gescheitert, eine Syrien-Resolution zu beschließen, da sich die russische Regierung widersetzt hatte. Ab heute Freitag werden an den Schengen-Außengrenzen verschärfte Kontrollen durchgeführt. Vorgeschrieben ist neu die systematische Überprüfung aller Ein- und Ausreisender. Grund für die Maßnahme sei ein verstärkter Kampf gegen Terrorismus. Die Schweiz ist Teil des Schengen-Raums, verfügt aber über keine Schengen-Außengrenzen. Von der Verschärfung sind hierzulande nur die internationalen Flughäfen betroffen. Eine erste Trendumfrage zur Abstimmung zum neuen Energiegesetz zeigt ein klares Ja. Rund 61% der befragten Stimmberechtigten gaben an, der Vorlage zuzustimmen. Ziel des neuen Gesetzes ist es, den Energieverbrauch zu senken und erneuerbare Energien zu fördern. Zudem soll der Bau neuer Atomkraftwerke verboten werden. Das Energiegesetz ist das erste Maßnahmenpaket zur Energiestrategie 2050. Zur Abstimmung kommt es am 21. Mai. Und wir bleiben beim Thema. Der Streit um die Erdbebensicherheit des Atomkraftwerks Betznau geht in die nächste Runde. Ende Februar entschied die Atomaufsichtsbehörde ENSI, dass das älteste AKW der Welt genügend geschützt sei gegen schwere Erdbeben. Anders sehen dies verschiedene atomkritische Organisationen. Laut einem von ihnen verfassten Gutachten würde Betznau im schweren Erdbeben nicht standhalten können. Nun ziehen AnwohnerInnen vor Bundesverwaltungsgericht. Sie fordern eine gerichtliche Überprüfung der Strahlenschutzgrenzwerte. Und noch zum Wetter. Wir können uns auf ein sonniges Wochenende freuen. Samstag, Sonntag viel Sonnenschein, kaum Wolken. Das Thermometer steigt auf bis zu 20 Grad. Am Montag ebenfalls recht sonnig. Gegen Abend steigt jedoch das Gewitterrisiko. Die Temperaturen liegen bei um die 20 Grad.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Schau mein Handy an und du weißt, wer ich bin. Handys geben viel Preis über BesitzerInnen. Sehr viel. Kein Wunder wird der Ruf in Europa immer lauter, diese Handydaten in Asylverfahren zu nutzen, um Identität und Fluchtgeschichte von Asylsuchenden zu überprüfen. Kommt gar nicht in Frage, meint hingegen die Schweizerische Flüchtlingshilfe SFH. Es könne doch nicht sein, Asylsuchende rechtlich schlechter zu stellen als kriminelle StraftäterInnen. Wilma Rahl sprach mit Stefan Frey von der Schweizerischen Flüchtlingshilfe.
Die Schweizerische Flüchtlingshilfe kritisiert, dass Handydaten ausgewertet werden, um die Identität, um die Flucht zu überprüfen bei Asylsuchenden, die keine Papiere auf sich haben. In Deutschland liegt bereits ein entsprechender Gesetzesentwurf vor. Auch in Österreich wird die Idee diskutiert. Wie ist denn die aktuelle rechtliche Situation in der Schweiz? Dürfen die Migrationsbehörden Handydaten von Asylsuchenden ohne Papiere auswerten?
Nein, das ist nicht erlaubt. Die Auswertung von Handydaten ist in der Schweiz nach wie vor und zu Recht sehr restriktiv. Das heißt, es ist eigentlich nur möglich bei schweren kriminellen Handlungen oder Verdacht auf schwere kriminelle Handlungen. Und Asylsuchende sind normale Menschen wie Sie und ich, die keinerlei Kriminalität haben. Und deshalb gibt es auch keinen Grund, diese Grundregel, diesen Schutz der Privatsphäre zu durchbrechen, nur weil es darum geht, administrative Abläufe zu erleichtern.
Wie wird es derzeit in der Praxis gehandhabt?
Ja, in der Praxis ist es so, dass die Asylsuchenden, um diese geht es ja, ihre Handys auch freiwillig zur Verfügung stellen können. Das kann sogar in ihrem eigenen Interesse sein. Weil nehmen Sie das Beispiel von jemandem, der die Papiere auf der Flucht verloren hat, aus was für Gründen auch immer, und beweisen will, dass diese und diese Vorfälle zu verzeichnen sind. Da sind vielleicht Aufzeichnungen auf dem Handy und die kann so jemand benutzen, um eben darzustellen, dass er zu Recht Schutz in der Schweiz beantragt. Das ist das eine. Und das andere ist, die Leute sind verpflichtet, im Verfahren behilflich zu sein für die Identifizierung und eben auch, um die Flucht zu begründen. Und da gibt es diese Mitwirkungspflicht. Und wenn jemand mit einem Handy unterwegs ist und solche Daten hat, die zu seiner Hilfe eigentlich eingesetzt werden können, dann kann das immer noch gemacht werden. Also Handys einziehen, um in der Privatsphäre von Menschen herumzuschnüffeln, das geht auch im Falle von Asylsuchenden nicht.
Nun wird aber der Ruf laut, dass das zukünftig möglich sein soll, also dass die Migrationsbehörden auf die Handydaten zugreifen sollen können. Woher kommt dieser Ruf?
Ja, das ist die Diskussion, die in Deutschland seit einiger Zeit läuft. Das sind Gesetzesentwürfe, werden diskutiert, die das eben dann möglichst machen sollen. Und das ist immer so in der Schweiz, wenn irgendwelche populistischen Geschichten aufkommen im Ausland, dann wird das flugs auch in der Schweiz von gewissen Parteiexponenten aufgenommen, um dann auch wirklich on the track zu sein mit den Entwicklungen, auch wenn sie negativ sind im Ausland.
Soweit Stefan Frey von der Schweizerischen Flüchtlingshilfe SFH.
Rabe Info.
Programmieren sollte in den Schulen ab der dritten Klasse Pflichtfach sein, sagt Anke Domscheit-Berg. Die Frau weiß, wovon sie spricht, denn Anke Domscheit-Berg hat 15 Jahre lang als Managerin in der IT-Branche gearbeitet und ist heute als Publizistin, Netzaktivistin und Unternehmerin tätig. In ihren Büchern und Texten, welche die 49-Jährige in Blättern wie Die Zeit oder The Guardian veröffentlicht, beschäftigt sich Anke Domscheit-Berg vorwiegend mit unserer digitalisierten Gesellschaft und den Folgen, welche der verstärkte Einsatz von Computern und Robotern für uns bedeutet. Letztes Wochenende war Anke Domscheit-Berg in Bern auf Besuch. Gisela Feutz hat sich mit der Spezialistin für Digitalisierung getroffen. Schon heute sei Technologie auf vielfältige Art und Weise in der Lage, Menschen bei der Arbeit abzulösen. Und zwar nicht nur im offensichtlichen Bereich, sagt Anke Domscheit-Berg.
Eigentlich ist es fast egal, in welche Branche man reinguckt. In dem Moment, wo man in sie reinguckt, wird man feststellen, dass es auch dort enorme Veränderungen gibt. Die sind vielleicht bei uns noch nicht überall direkt angekommen, aber irgendwo auf der Welt sind sie das schon. Wenn wir zum Beispiel uns die Baubranche angucken, in China, aber auch in Dubai, werden jetzt schon Häuser und Büros gedruckt. In Dubai wurde ein Büro gedruckt, das hat nur 3 Wochen gedauert. Man hat einen einzigen Bauarbeiter dafür gebraucht und der hat eigentlich nur beaufsichtigt, wie die Druckmaschinen gedruckt haben und ob die alles richtig machen. Es gab noch ein paar Leute, die sich um Innenausbau gekümmert haben, aber das Ganze war am Ende viel schneller. Es kostete nur die Hälfte und hat dazu geführt, dass die dubaiische Regierung beschlossen hat, mindestens jedes 4. Gebäude schon bis zum Jahr 2030 in diesem Druckverfahren zu bauen. Aber wir können auch woanders hingucken, wenn wir selbst im Gesundheitswesen, wo man denkt, alles, was sehr nah am Menschen dran ist, also da kommen doch bestimmt nie im Leben die Roboter hin, auch das stimmt nicht. Da braucht man auch nur in ein anderes Land schauen, nach Japan zum Beispiel. Da werden massive Investitionen von Millionen in Yen investiert in die Entwicklung von Pflegerobotern. Und es gibt dort schon einen sehr großen Einsatz von Robotern im Assistenzbereich. Selbst wenn man im Bereich Kunst und Kultur schaut, gibt es da ganz interessante Entwicklungen, die hierzulande sehr, sehr unbekannt sind. Was eigentlich total unverständlich sind, wenn man zum Beispiel von Vokaloiden erzählt, das sind über Software erzeugte ganz bestimmte Stimme. Also wie ein Mensch eine individuelle Stimme hat, so kann man über eine Software eine ganz bestimmte Stimme programmieren. Für diese Stimme kann man Lieder schreiben, dann kann diese Stimme singen. Eine Stimme allein gesungen geht im Radio wunderbar, aber auf einer Bühne nicht so. Deswegen kombiniert man das mit einer Laserprojektion, die eine ganz bestimmte individuelle Gestalt hat. Und da gibt es zum Beispiel einen so Vokaloid, stammt auch aus Japan, sieht aus wie ein 16-jähriges Manga-Mädchen mit türkisfarbenem langem Haar, die also seit über 10 Jahren, immer gleich 16 Jahre alt, auf den Bühnen der Welt herumspringt, große Tourneen hat, im letzten Jahr durch die halbe USA gereist ist, die füllt mit Tausenden von Menschen große Konzertsäle, die verkaufen Merchandise für ungefähr 1 Milliarde Dollar und bei der Lady Gaga World Tournee war sie Opening Act. Also das ist schon Marktmacht. Und die Tänzer, die sie begleitet haben auf der Bühne, die waren im Übrigen auch alle Laserprojektionen. Und natürlich sind das Jobs, die vorher ein Mensch gehabt hat. Irgendjemand hatte früher diesen Opening Act. Jemand anders hat da gesungen, ein Mensch aus Fleisch und Blut. Jemand anders hat getanzt, ein Mensch aus Fleisch und Blut. Jetzt machen es Laserprojektionen.
Also das heißt, Roboter, Artificial Intelligence, in jedem Bereich Jobs fallen weg. Was heißt denn das längerfristig für unsere Arbeitssituation?
Ja, das kann man natürlich am allerehesten in der Industrie selber sehen. Also wir kennen ja die Geschichten von Donald Trump aus den USA zum Beispiel, der sagt, wir holen uns die Jobs aus China wieder zurück und vergisst zu erwähnen, dass es zwar tatsächlich 40% weniger Jobs in der Produktion in den USA gibt, gleichzeitig gab es aber in den letzten Jahren 240% Produktivitätssteigerung. Also es wird nicht weniger produziert, sondern viel, viel mehr, nur mit sehr viel weniger Menschen. Und der Export der Produktion nach China, also der Produktionsstätten nach China oder an andere Standorte, ist nur sehr ein kleiner Teil davon. Und wenn man sich jetzt mal anguckt, was in China passiert, wo ein sehr hoher Preisdruck ist und wo halt sehr viel, gerade so unsere iPhones, Mobiltelefone hergestellt werden, dann stellt man dort eine ganz erstaunliche Entwicklung fest, die sehr bald auch bei uns ankommen wird. Da gibt es zum Beispiel das Unternehmen Foxconn, das die iPhones herstellt. Das hat 1,2 Millionen Angestellte. Es fängt aber jetzt an, eine Fabrik nach der anderen sozusagen das Licht auszuknipsen. Das nennt sich dann dunkle Fabrik. Und das sind Fabriken, in denen nicht ein einziger Mensch mehr arbeitet. Die brauchen keine Lampe und kein Licht. Also wird dort im Wortsinn das Licht ausgeschaltet und es werden dann einfach pro Roboter ungefähr 6 Menschen erübrigt. Und beim Falle von Foxconn reden wir da von über 1 Million Arbeitnehmer. Wir haben ja bis jetzt immer die Arbeitsplätze in Richtung billige Arbeitsmärkte verlagert. wenn die billigen Arbeitsmärkte keine Rolle mehr spielen, weil die Roboter produzieren und Roboter kosten überall mehr oder weniger das Gleiche, dann kann die Produktion auch wieder nah am Kunden stattfinden. Das heißt, es wird viel Produktionsstätte wieder zurückkommen, insbesondere in die entwickelte Welt und nach Europa. Das heißt aber nicht, dass da Arbeitsplätze mitkommen. Und das ist was, das wird nicht erst in 40, 50 oder 60 Jahren stattfinden, sondern in den nächsten 10 Jahren, in den nächsten 20 Jahren. Und dann müssen wir uns überlegen, ob wir als gesamte Gesellschaft überhaupt darauf eingestellt sind.
Also das heißt, Schulen müssen irgendwie Kinder ausbilden und müssen sie auf eine Welt vorbereiten, die komplett digitalisiert wurde. Was müsste man denn anders machen?
Zum einen müsste man auf eine andere Art unterrichten und man müsste auch andere Dinge unterrichten. Ich glaube zum Beispiel, dass wir ganz dringend anstelle einer zweiten Fremdsprache Programmieren beibringen müssten, und zwar spätestens ab der dritten Klasse. Und das kann man eigentlich nicht früh genug anfangen, denn das Entscheidende ist, wir leben ja in einer Gesellschaft, das sagten wir schon, die sehr stark durchdrungen ist von allem, was digital ist. Das heißt, Software und Programm ist überall irgendwo drin. Und wenn wir nicht nur fremdgesteuert werden wollen und nur User sein, die nichts beeinflussen können, die nicht mal die Einstellungen richtig verändern können, sodass sie sicherer kommunizieren zum Beispiel, dann ist das eine gefährliche Sache. Deswegen muss man Kindern sehr früh beibringen, dass sie Akteure sind, dass sie selbst Einfluss nehmen können. Und natürlich sind es auch Fähigkeiten, die man in einer digitalen Gesellschaft besonders gut brauchen kann, die aber auch übertragbar sind auf alles Mögliche. Weil wenn man sich genau anguckt, was lernt man dann bei Programmieren? Man lernt ja nicht nur Nullen und Einsen aneinander zu reihen. So funktioniert Programmieren heute ja gar nicht mehr. Das ist viel dichter auch an natürlicher Sprache. Vor allem aber ist es sehr logisch und sehr analytisch. Man lernt also ein Problem in Teilprobleme zu zerlegen, sich es sehr genau anzugucken und es zu analysieren, also quasi die Wurzelproblemchen jeweils zu identifizieren und dann für jedes dieser Teilprobleme eine Lösung zu finden, diese miteinander zu verbinden und dann das, was dabei herauskommt, erst einmal zu testen und dann festzustellen, dass es praktisch niemals beim ersten Mal funktioniert und sich auf die Fehlersuche zu machen. Also das Bugs finden, ne? Nennt man das in der Programmierung. Man sucht und sucht und sucht, bis man diese Fehler hat. Systematisch testet man immer wieder durch, bis die Lösung funktioniert. Dieser Prozess, der beschreibt, wie Programmierung abläuft, den kann ich aber in jedem anderen Feld, wo Probleme anfallen und Lösungen gebraucht werden, auch einsetzen. Und deswegen ist es eine Kompetenz, die einfach, ich glaube, sowas wie Lesen und Schreiben der heutigen Zeit. Das ist eine Kulturtechnik, die man einfach allen Kindern beibringen muss.
Sagt die Publizistin, Netzaktivistin und Unternehmerin Anke Domscheit-Berg. Alle Informationen zu ihr gibt's auf unserer Homepage rabe.ch oder auf ankedomscheitberg.de.
Rabe Info.
Unsere Kleidung enthält oft Stoffe, die gefährlich sind für uns. Von dem Gift PFC haben einige vielleicht schon gehört. Gemeint sind damit poly- und perfluorierte Chemikalien. UmweltschützerInnen versuchen schon lange, auf diese giftige Chemikalienkleidung aufmerksam zu machen. Und immer wieder lassen sich kleine Erfolge verzeichnen. Greenpeace kann aktuell davon berichten, dass ein Marktführer in Sachen Outdoor-Kleidung entgiftet ist. Der Outdoor-Ausrüster Gore Fabrics verzichtet künftig auf das gefährliche PFC in seiner Kleidung. Radio Korax in Halle sprach mit dem Chemieexperten Manfred Sanden über die Problematik der Chemikalie. Als erstes erklärt dieser, wo PFC überhaupt eingesetzt wird.
Der Einsatz in Outdoor-Kleidung ist einmal die äußerste Schicht, die Imprägnierung, um diese Kleidungsstücke wasserabweisend zu machen. Und dann braucht man es, oder zumindest einige Hersteller wie Gore, brauchen diese PFC dann auch, um die Membran, die Wasserdichtigkeit garantiert, herzustellen.
Wie verbreitet ist denn die Nutzung der Chemikalie in der Textilbranche?
Ja, man hat auf diese Chemikalie, weil sie eben so tolle wasserabweisende und fettabweisende Eigenschaften hat, hat man diese Chemikalie doch sehr weit verbreitet eingesetzt. Auch nicht nur für Regenjacken, sondern auch generell für Bekleidung, die man auch mal draußen trägt, damit es eben das Wasser so schön abperlt oder auch leichter zu reinigen ist, ohne darauf zu achten, dass diese Chemikalien eben ihren Fußabdruck in der Umwelt hinterlassen, weil wenn sie einmal hergestellt und eingesetzt wurden, sie nicht mehr verschwinden. Das heißt, es gibt in der Natur keinen Abbaumechanismus und es
nennt man dann persistent.
Also was bedeutet denn auch jetzt diese Entscheidung des Marktführers Gore Fabrics genau auch für die Branche? Ist das was Wegweisendes, wo sich andere auch anschließen würden?
Also wir glauben ja, weil Gore-Tex-Membran kennt eigentlich jeder und viele Outdoor-Enthusiasten lieben Kleidungsstücke, die diese Membran enthalten, weil sie glauben, dass die besser ist als andere. Ich weiß nicht, ob die wirklich besser ist, muss ich dazu sagen. Es gibt Membranen, die ohne Fluorchemikalien hergestellt werden, die ähnliche Eigenschaften haben. Aber sei es drum, es ist nun mal der Marktführer. Und wenn der jetzt sagt, er verzichtet auf den Einsatz der gefährlichen PFC, dann ist das erstens ein großer Erfolg. Und zweitens für Gore bedeutet es, dass die ihre Herstellungsmethoden komplett umkrempeln müssen. Das heißt, die haben sich jetzt dazu verpflichtet, die Methode komplett neu zu entwickeln, damit es eben ohne diese Chemikalien geschehen kann.
Und wie konnte der Konzern dahingehend überzeugt werden?
Na, wir machen diese Kampagne jetzt schon seit ein paar Jahren, genauer gesagt seit 5 Jahren. Haben wir immer wieder Reports veröffentlicht. Zum Beispiel haben wir Outdoor-Kleidung getestet auf diese Chemikalien. Wir haben Expeditionen gemacht in entlegene Gebiete, um zu zeigen, dass PFC auch schon im Gletscher, im Himalaya zu finden sind und so weiter. Und das hat schon auch seine Wirkung getan, weil ja die Outdoor-Branche immer mit dem Image der unberührten Natur wirbt, gleichzeitig aber eine Chemie benutzt, die da gar nicht hineinpasst.
Und schätzen Sie jetzt die Nutzung der Chemikalie tatsächlich, also diesen PFC, schätzen Sie das tatsächlich als rufschädigend ein? Also inwiefern erleidet ein Konzern vielleicht tatsächlich Verluste, wenn bekannt ist oder wird, dass PFC in der Kleidung verwendet wird?
Na, wir haben festgestellt, dass diverse Marken, zum Beispiel auch Adidas, die ja auch Sport- und Outdoor-Kleidung herstellen, aber auch andere Marken wie VD, Druck ausgeübt haben auf die Hersteller, auf die Zulieferer der Ausgangsstoffe, zum Beispiel auch auf Gore, weil sie gesagt haben, wir wollen eigentlich diese Chemikalien nicht mehr haben. Und jetzt überlegt euch mal, wie ihr das Zeug loswerdet, weil in Verbindung gebracht zu werden mit Umweltverschmutzung ist für diese Outdoor- und Sportmarken wirklich rufschädigend, das kann man so sagen.
Das bedeutet jetzt, also dieser Etappensieg bedeutet jetzt sicherlich nicht, dass Sie jetzt die Kampagne einstellen und sagen, dass der Rest wird sich von alleine erledigen. Wie gilt es denn jetzt auch weiter für die Gefahr von PFC zu sensibilisieren?
Ja, die Kampagne kann aber auf keinen Fall einstellen, weil es handelt sich ja hier um Absichtserklärung, um Verpflichtung. Das muss ja erst noch umgesetzt werden. Da gibt es zwar Zeitplan. Gore hat jetzt gesagt, sie wollen den Großteil ihrer Produkte, also alles, was jetzt nicht Arbeitskleidung oder Bekleidung für Polizei und Feuerwehr und so weiter ist, bis 2020 umstellen und dann den Rest, die Spezialanwendung, bis 2023. Und so lange muss man ihnen natürlich auch auf die Finger schauen, damit die das auch wirklich tun.
Und lohnt sich eine Recherche vielleicht für die Zuhörer und Zuhörerinnen dahingehend, wo, in welcher Kleidung vielleicht auch PFC dahingehend nicht so verwendet wird? Wer verzichtet denn noch auf PFC? Wo ist das überall drin?
Ja, das lohnt sich auf jeden Fall. Also, und das ist auch der richtige Tipp. Der Verbraucher sollte sich wirklich kundig machen. Was braucht er eigentlich? Also, welche Ansprüche muss die Kleidung, die er oft erfüllen? Ist er sozusagen Hochgebirgskletterer? Dann braucht er natürlich was anderes, als wenn er ab und zu mal im Regen spazieren geht. Und es gibt für die normale Anwendung gibt es hinreichend viele Marken, die komplett auf PFC oder andere gefährliche Chemikalien verzichten. Und es ist manchmal ein bisschen schwierig, das rauszufinden. Man muss dann auch im Laden vielleicht den Verkäufer fragen. Viele Marken haben aber auch inzwischen ein Label, also eine Kennzeichnung PFC-frei, an die Kleidungsstücke angeheftet. Und dann ist es eben relativ einfach. Ansonsten kann man sich bei Greenpeace schlau machen. Wir haben so einen Ratgeber rausgegeben für den Kauf von Textilien. Da stehen dann solche Dinge drin.
Sagt Manfred Sanden, Chemieexperte von Greenpeace. Weitere Informationen zur Kampagne gibt's unter detox-outdoor.org. Der erwähnte Ratgeber kann unter greenpeace.de/textilratgeber bestellt werden.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe Info vom Freitag, den 7. April. Auf der Webseite rabe.ch gibt's Podcasts, alle Infosendungen zum Nachhören sowie Videos, Fotos und weiterführende Links. Das nächste aktuelle Info gibt's am Montag wieder, wie immer um 11. Dann sprechen wir über Tiger, Löwen und Elefanten im Zirkus. Beigetragen zum heutigen Info haben Wilma Rall, Gisela Feutz und das Radio Korax in Halle. Am Mikrofon verabschiedet sich Katrin Hiss. Merci fürs Zuhören, geniessen die Sonne und habt ein gutes Wochenende.
Rabe-Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.